Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Die Frau und das Tier, Babylon, Ökumene und der laute Ruf des vierten Engels. Wir haben etwas Außergewöhnliches vor uns. Ihr dürft mich jetzt zweimal nacheinander genießen oder ertragen. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Es hat sich so ergeben, dass zwei Sabbate frei waren und ich jetzt zweimal eingeteilt bin. Und ich wollte die Chance nutzen, ein Thema mit euch durchgehen, das etwas mehr Zeit braucht und nicht in eine Predigt gepasst hätte. Ihr seht, wir beginnen heute mit einem ersten Teil und wir kommen nächste Woche zu einem weiteren Teil. Wie wird sich das gestalten? Wir werden uns heute befassen mit Babylon in der Offenbarung. Ich habe ein kleines Bild mir reingegeben. Damit möchte ich veranschaulichen, dass ich mir bewusst bin, dass ich vor 4 Jahren schon einmal eine Predigt zu diesem Thema gehalten habe. Das heute wird sich davon unterscheiden. Wer noch etwas in Erinnerung hat von damals, der wird vielleicht merken, wir werden heute in eine andere Richtung gehen. Speziell schauen wir uns die Zeit des Abfalls von Babylon an und werden uns auch ansehen, was denn Ellen White zu Babylon sagt. Beginnen werden wir natürlich mit einzelnen Texten aus der Offenbarung, um das Fundament zu legen. Und nächste Woche werden wir dann weitergehen und kommen mehr in die Geschichte, auch in die aktuelle Zeitgeschichte hinein. Wir sehen uns an, was hat es mit der Ökumene auf sich, Entstehung und Ziele, katholische Kirche und Ökumene, und kommen dann auch zur Haltung von Adventgemeinde und zu ein paar spannenden Aussagen Ellen White zu diesem Thema. Ich liebe es, über Prophetie zu reden, weil man bei Prophetie in die Tiefen der Theologie eintaucht und zugleich auch in die Tiefen der Geschichte. Und wenn man beides zusammennimmt, tun sich ganz neue Horizonte auf. Und ich hoffe, dass das gelingen wird mit den Predigten heute und auch nächste Woche. Da wir Zeit brauchen, werde ich die Einleitung überspringen und direkt zum Eingemachten mit euch gehen. Ihr dürft eure Bibeln zur Hand nehmen oder einfach hier vorne am Bildschirm mitverfolgen. Die wichtigen Verse sind da, den Kontext dazu, den könnt ihr gerne selbst aufschlagen. Offenbarung Kapitel 12 geht es los. Wir beginnen mit den Frauen in der Offenbarung. Wir können die Hure Babylon nur verstehen, wenn wir uns zunächst der anderen Frau zuwenden, die hier in Kapitel 12 eingeleitet wird. Offenbarung 12 ist nicht irgendwas. Wir befinden uns hier, ich denke, das kann man sagen, im Zentrum des letzten Buches der Bibel. Immerhin des Buches, das für unsere Zeit so relevant ist wie kein anderes. Das Buch, von dem Ellen White immer und immer und immer wieder sagt, dass wir es studieren sollen wie kein anderes Buch der Bibel, mit Ausnahme des Buches Daniel. Die beiden werden von ihr als Zwillinge bezeichnet und tatsächlich kann man auch Kapitel 12 nur verstehen, wenn man sich in Daniel auskennt. Und Kapitel 13 erst recht, wenn man Daniel verstanden hat. Man braucht diesen Hintergrund, um auf solidem Fundament vorangehen zu können. In Kapitel 12 hören wir viel über Jesus Christus. Er wird hier als das Kind dargestellt, das zur Welt gebracht wird von dieser Frau. Und diese Frau wird dann verfolgt von dem Drachen. Zunächst ist das Kind im Fokus. Das Kind entkommt auf den Thron Gottes außerhalb der Reichweite des Drachen, Satans. Und so konzentriert sich der Drache nun auf die Frau, die dieses Kind hervorgebracht hat. Und jeder meiner Rallye-Schüler müsste das jetzt gut beantworten können. Wir machen das immer in aller Tiefe und aller Breite. Die Frau ist nicht einfach nur die Gemeinde, wie wir häufig sagen. Die Frau ist das Volk Gottes. Jesus Christus kommt nicht aus der christlichen Gemeinde heraus. Er gründet sie. Er kommt aus dem Volk Gottes heraus. Damals noch das Judentum. Es geht bei der Frau, wie schon im Alten Testament, um das Volk Gottes über die verschiedenen Zeitalter. Und Kapitel 12 erleben wir ein sehr langes Zeitalter. Das beginnt mit der Zeit Jesu Christi. Die Frau ist schwanger. Sie bekommt das Kind, Jesus Christus. Und dann geht alles seinen Weg, wie wir das von den Evangelien kennen. Es kommt zu einem Krieg im Himmel. Verse 7 bis 9 wird das ganz dramatisch beschrieben. Wir sehen, Ausgang dieses Krieges ist die Niederlage des Drachen und Ergebnis, er ist auf diese Erde hier gebunden. Er kann sie nicht mehr verlassen. Vers 13 erfahren wir, dass das geschieht, nachdem die Frau das Kind geboren hatte. Und so wird sich der Zorn nun auf diese Frau richten, denn gegen die kann er vorgehen. Das Kind im Himmel entrückt, er auf die Erde geworfen, dem kann er nichts mehr tun. Aber denen, die noch auf der Erde sind und zu diesem Kind gehören, zu Jesus Christus, denen kann er noch etwas tun. Und sein Zorn wird sich jetzt in diesen Versen 13 bis 17 oder 18 gegen dieses Volk Gottes entladen. Das ist der Kontext. Wir steigen jetzt hier ein in die Verse 14 bis 17. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste flog an ihre Stätte, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Halten wir kurz inne. Diese Formulierung von Zeiten ist merkwürdig. Für gut geschulte Adventisten, die die Prophetie Daniel Offenbarungs gut kennen, die werden wissen, 7-mal haben wir diese Zeitspannen im Alten und im Neuen Testament. Das ist nicht irgendetwas. Und wenn so formuliert wird, dann haben wir es mit einem Code zu tun. Sonst würden wir das zusammenfassen und würden kurzerhand sagen, 3,5. Denn das wäre die Summe aus dem, was hier dargestellt ist. Ist aber nirgends so angegeben. Wir haben Zeit, Zeiten halbe, wir haben 42 Monate, 1260 Tage. Es ist immer das Gleiche. Es ist etwas, das wir in unserem Sprachgebrauch, übrigens auch in der Antike, so nie verwendet hätten. Es wird also hier dem Leser schon bewusst gemacht, fang an zu rechnen, berechne. Da geht es um etwas Tieferliegendes. Und wenn wir das tun, ich setze es jetzt voraus, ich werde nicht die ganze Rechnung mit euch durchgehen, ich werde nur das Ergebnis nennen. Bei den 3,5 Zeiten handelt es sich um 3,5 prophetische Jahre. Ein Tag, ein prophetischer Tag steht für ein reales, buchstäbliches Jahr. Wir müssen das antike Jahr nehmen, 360 Tage. Dann haben wir eine einfache Rechnung, 3,5 mal 360 gleich 1260 Tage, prophetisch, beziehungsweise Jahre, buchstäblich. So einfach ist das Ganze. 1260 Jahre, um die es geht. Und damit ist schon klar, diese Frau, von der hier die Rede ist, das kann nicht einfach Maria sein. Das ist eine Antwort, die häufig kommt, wenn man die ersten Verse durchgeht, so bis Vers 5, Vers 6. Man hat die Geschichte des Kindes, allen ist klar, dieses Kind, Jesus Christus, die Geburtswehen, ist sicherlich die Sache um Herodes den Großen und die Schmerzen, die er verursacht hat durch die Verfolgung aller zwei- und jüngerjährigen Kinder. Maria kann aber nicht 1260 Jahre in die Wüste geflohen sein, ernährt von unserem Herrn. Es geht also um das Volk Gottes, das hier von Gott auf wundersame Weise in der Wüste versorgt wird. Und wenn man das hört, erinnert das schon an alttestamentliche Zeit, das Volk Israel, das damals in der Wüste gewesen ist. Gehen wir weiter. Und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und die Erde half der Frau und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde warf. Vielleicht habt ihr da auch schon oft drüber gelesen und es vielleicht einfach so hingenommen. Aber eigentlich muss uns das reißen, wenn wir das hier lesen. Wir müssen uns fragen, was soll das denn eigentlich? Sie befindet sich in der Wüste und das Einzige, was dem Drachen einfällt, ist, Wasser hinterher zu schicken. Das wäre doch das Letzte, was man in eine Wüste schickt. Und dass uns hier berichtet wird, dass die Erde ihren Mund öffnet, ist etwas Selbstverständliches. Da kann man noch so viel Wasser hinschicken. Da gibt es eine ganze Menge Raum in der Wüste und eine ganze Menge trockenen Erdes oder trockenes Sandes, der dieses Wasser aufnehmen kann. Ich will mich nicht zu lange dort aufhalten, das haben wir schon mal gemacht in dieser Predigt vor einigen Jahren, könnt ihr gerne nachhören. Ich möchte an der Stelle nur kurz erwähnen, um was es geht. Es geht um das Gebiet des Schutzes, das Gott vorgesehen hat für sein Volk, ein menschenleeres Gebiet, denn viele Wasser sind viele Völker. Das wissen wir aus Daniel 7, das Völkermeer, das Daniel dort in nächtlicher Vision sieht, das aufgewühlt ist, aus dem sich verschiedene Weltreiche dort als Tiere dargestellt ergeben. Oder Offenbarung 17, Vers 15, wo wir noch einmal hören werden von einer Frau, die an vielen Wassern sitzt und der Engel legt es aus und sagt, das sind viele Völker. Wüste bedeutet demgegenüber natürlich dann keine Völker, kein Wasser, keine Völker, menschenleeres Gebiet. In mittelalterlicher Zeit wären das die alpinen Gebiete hier in Zentraleuropa gewesen und in neuzeitlicher Zeit nach der Entdeckung Amerikas vor allem vorrangig dann die Kolonialgebiete Nordamerikas, in die die Christen aus Europa geflohen sind vor der Verfolgung durch andere Christen, speziell katholische Christen, aber nicht nur. Die Protestanten standen den Katholiken nicht allzu weit nach in der Verfolgung. Sie waren etwas zurückhaltender, aber leider haben sie sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Was ist das Wasser, das hinterhergeschickt wird? Völker und Völkerscharen, die mit den großen Einwanderungswellen in die Vereinigten Staaten im 17., im 18. und vor allem im 19. und auch im 20. Jahrhundert dieses ehemals nahezu menschenleere Gebiet jetzt zu einer sehr großen Nation machen mit etwa grob 350 Millionen Einwohnern. Da hat sich viel getan. Und die große Masse der Einwanderer, das waren die, die ehemals in Europa verfolgt hatten, katholische Einwanderer aus Italien und aus Irland. Und damit werden diese Verse hier, so meine ich, gut verständlich. Liegt schon zurück, kann man sich in Geschichtsbüchern so ansehen. Vers 17. Der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und an diesem Vers ist etwas merkwürdig. In diesem Vers hören wir nach wie vor von der Frau, wir hören aber jetzt erstmals plötzlich und unvermittelt von der Nachkommenschaft dieser Frau und wir hören, dass der Zorn sich jetzt gegen diese richtet. Genannt wird immer noch die Frau. Er ist zornig über die Frau, aber er kämpft nicht mehr gegen sie, sondern gegen die Nachkommenschaft. Das sind diejenigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Und der einzig legitime, der einzig vernünftige Grund, warum Satan sich nicht mehr gegen die Frau richtet, ist, weil er sie überwunden hat. Die Frau wird nicht in den Himmel entrückt und die Frau stirbt auch nicht. Die Frau ist das Volk Gottes. Und das bleibt definitiv bis zur Wiederkunft Jesu auf dieser Erde. Und das wird auch nicht sterben bis zur Wiederkunft Jesu. Aber mit dieser Frau muss irgendwas geschehen sein, dass der Fokus des Drachen plötzlich nur noch auf die Übrigen gerichtet ist. Da gibt es nur einen Teil von dem ehemals zahlreichen Volk Gottes. Nur noch wenige, die übrig sind und die sich an die Gebote Gottes halten, wie sie in der Bibel geschrieben stehen. Da gibt es eine Spaltung im Volk Gottes und die wollen wir uns heute und das nächste Mal dann auch näher anschauen. Bis hierhin hatten wir das schon mal gemacht vor einigen Jahren. Was noch fehlte, war die Zeit des Abfalls. Was ist da passiert? Wie kam es zu dieser Spaltung? Was ist geschehen in dem Volk Gottes in den Jahrhunderten, die hier in wenigen Versen abgehandelt werden? Immerhin die 3,5 Zeiten von 538 bis 1798, über ein Jahrtausend. In der Zeit, so hören wir in diesen Versen, wurde die Schlange, schon nicht die Schlange, natürlich die Frau von Gott auf ganz besondere Weise beschützt. In der Zeit ist ihr noch nichts geschehen, aber unmittelbar danach muss es zu einer radikalen Umkehr bei der Frau gekommen sein, eine Gesinnungswandel, eine Bekehrung hin zum Drachen, sodass nur noch wenige übrig bleiben, die jetzt noch verfolgt werden von dem Drachen. Wo kommt Babylon das erste Mal vor? Wir müssen zwei Kapitel weitergehen. Dann sehen wir in Kapitel 14 und hören das erste Mal in der Offenbarung von Babylon. Im Rahmen der drei Engelsbotschaften. Ich nehme die erste Engelsbotschaft mit dazu. Die hilft uns zu verorten, wo wir uns befinden. Die Frau von Kapitel 12 haben wir festgehalten. Da lief alles gut bis zum Ende der 3,5 Zeiten. 1798. Merken wir uns grob 1800, ja? Und jetzt in Kapitel 14 werden wir sehen, wir sind wieder in der gleichen Zeit. Und wenn wir zum nächsten Kapitel kommen, werden wir sehen, wir sind schon wieder in der gleichen Zeit. Da ist die Offenbarung sehr deutlich, sie hilft uns, das leicht zu machen. Und dann müssen wir die Geschichte gehen und uns anschauen, was ist denn passiert in der Zeit, dass die Dinge, die wir hier hören, in all ihrer Dramatik überhaupt so stattfinden konnten. Wir hören in der ersten Engelsbotschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Hier ist die Rede von einer Zeit. Hier wird uns nicht gesagt, wann genau diese Stunde ist. Dazu müssen wir zu anderen Texten gehen. Wie eingangs schon gesagt, versteht man die Offenbarung nur dann richtig, wenn man die Grundlage mit Daniel gelegt hat. Und in Daniel hören wir von dem Gericht in Kapitel 7. Und wir hören von dem Zeitpunkt in Kapitel 8. Auch das setze ich an dieser Stelle voraus. Daniel 8, 14 macht deutlich, dass wir rechnen müssen, 2300 Abend und Morgen, Schöpfungssprache. Dann landen wir im Jahre 1844. Ausgehend von dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen. 2300 Abend und Morgen, prophetische Tage, gleich buchstäbliche Jahre, 457 bis 1844, wenn man berücksichtigt, dass das Jahr Null nicht existiert historisch. Ja, dann sind wir im Jahre 1844. Das ist die Zeit, in der das Heiligtum wieder gereinigt, geweiht, gerechtfertigt wird. Rechtfertigung, Gerichtssprache, Schöpfung und Gericht kommen hier in Daniel 8, 14 zusammen, genauso wie in der ersten Engelsbotschaft. Schöpfung und Gericht kommen hier zusammen. Hier kulminiert das. Auf diesen Punkt, auf diese Zeit, richtet Daniel 8, Vers 14 das Augenmerk. Und hier in der ersten Engelsbotschaft hören wir, jetzt sind wir mittendrin in genau dieser Zeit. Also diese Stunde ist gekommen, 1844, betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Schöpfungssprache. Sogar ziemlich deutliche, denn wir haben diesen zweiten Teil hier, betet an den, der gemacht hat, nur im vierten Gebot so. Der den Himmel und die Erde und das Meer und was darinnen ist, gemacht hat, hören wir im vierten Gebot. Da wird dann sehr deutlich für den aufmerksamen Leser, Zitat des vierten Gebots. Gott will als Schöpfer angebetet werden. Er will als Richter angebetet werden. Wir sind in der Zeit des endzeitlichen Vorwiederkunftsgerichts. Jetzt geht es um die, die gerechtfertigt werden. Danach in der zweiten Phase nach der Wiederkunft geht es um die, die verurteilt werden. Das haben wir dann Offenbarung 20. Ist nicht Thema hier. In dieser Zeit sind wir noch in der Zeit der frohen Botschaft und des frohen, gerechtmachenden Gerichts. Das ist Evangelium. Hier wird aufgerufen, kommt in dieses Gericht, um gerecht gesprochen zu werden. Das ist nur der chronologische Kontext, dass wir wissen, welcher Zeit wir uns befinden. Jetzt kommt Babylon in der zweiten Engelsbotschaft. Ein anderer, zweiter Engel folgte und sprach, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht aller Nationen getränkt hat. Wenn man das jetzt so unvermittelt hört, es ist ja nur dieser Vers, es ist eine ganz, ganz kurze Botschaft, diese zweite. Die erste ist länger, die dritte ist noch viel länger, die zweite ist eine kurze kleine Feststellung. Was auch dadurch deutlich wird, dass die erste und dritte Engelsbotschaft von einem Engel laut verkündigt wird, mit großer Stimme. Genauso wie von dem vierten Engel in Offenbarung 18, aber hier der zweite Engel spricht einfach nur. Und wir können uns das so in normales Reden vorstellen, aber nicht laut dahin gerufen in die ganze Welt. Es ist eine Feststellung eines Prozesses, der hier beginnt, der aber schon früher begonnen hat. Wie soll man das jetzt verstehen? Der Prozess des Abfalls beginnt, aber der Prozess, dass sich Babylon formiert, Babylon entsteht, der Aufbau Babylons, das muss schon vorher geschehen sein. Denn hier ist es schon da und es ist groß und es ist mächtig. Babylon entsteht nicht erst hier um 1844, es fällt ab hier ab 1844. Warum? Der Kontext gibt hier wieder die Erklärung, wie so oft bei biblischen Stellen, wie so oft in der Prophetie. Der Kontext ist die Verkündigung der ersten Engelsbotschaft. Babylon fällt, weil diese nicht angenommen wird. Dort, wo Gericht und Schöpfung verkündigt wird, die große Endzeithoffnung, die uns zu dem Volk gemacht hat, das wir sind. Und die wird bewusst, wissentlich und willentlich abgelehnt. Dort entsteht Babylon. Das können wir hier schon mal entnehmen. Das hat mit der Ablehnung dieser Botschaften zu tun. Und die nächste Konsequenz, das ist die dritte Engelsbotschaft. Und die ist so hart und die ist so deutlich, dass Gott damit auch ganz klar macht, was er davon hält, wenn man das geringschätzig, abschätzig betrachtet, diese Botschaften von der Schöpfung und vom Gericht. Und da muss man natürlich dann auch über den Sabbat sprechen. Denn Schöpfung bedeutet ja nicht nur zu glauben, Gott hat geschaffen, sondern in dem Rahmen auch anzunehmen, dass Gott auch den Sabbat geschaffen hat und dass er, vierte Gebot wird hier teilweise zitiert, den Sabbat auch gehalten und geheiligt haben möchte von uns heute in der Zeit des Gerichts nach 1844. Soweit zum Kontext, gehen wir etwas weiter. Das nächste Mal hören wir von einer Frau in Kapitel 17. In Kapitel 17, wir gehen nicht das ganze Kapitel durch, das haben wir schon einmal in der anderen Predigt gemacht. Ich hebe jetzt das hervor, was wir für den Teil heute brauchen werden, für unseren Schwerpunkt heute. Und da genügen die ersten 7 Verse. In den Versen 1-3 hören wir, es kam einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten. Das ist interessante Einleitung. In den prophetischen Büchern gibt es kein Detail umsonst. Mit allem möchte uns der Autor, und damit meine ich nicht Johannes, sondern den dahinter steht, Jesus Christus, etwas sagen. Es ist der Engel, der die 7 Schalen hatte. Von denen hören wir, Kapitel 15 ausgehend, in Kapitel 16, die 7 letzten Plagen. Und jetzt kommt das Augenmerk auf Babylon gerichtet. Und wir sehen Kapitel 17, Kapitel 18 bis 19 geht es jetzt um den großen Untergang Babylons. So ein wichtiges Endzeitthema, dass in diesen gerade mal 22 Kapiteln Offenbarung, 3 Kapitel nur diesem Thema, oder vielleicht muss man sagen 2,5 Kapitel, nur diesem Thema Babylon gewidmet werden. Eng verbunden schon in der Einleitung mit den 7 letzten Plagen. Der Untergang Babylons, die 7 letzten Plagen sind direkt miteinander verknüpft. Sie greifen ineinander. Babylon wird tatsächlich sein endgültiges Scheitern innerhalb dieser 7 letzten Plagen erleben. Aber das Ganze wird schon länger vorbereitet. Und was dem vorausgeht, kommt hier in Kapitel 17. Also der Engel mit den 7 letzten Schalen. Wir merken, jetzt geht's an das Eingemachte. Jetzt ist die allerletzte Zeit. Jetzt geht es um göttliches Gericht und das wird auch an Babylon vollstreckt werden. Der redete mit mir und sprach, komm her. Ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Jetzt hören wir das erste Mal, dass Babylon das erste Mal sehr deutlich formuliert, vorher in 14 haben wir das ja auch schon angesprochen, dass Babylon identifiziert wird als Hure. Das ist nicht irgendwas, eine Hure, mit der wir es hier zu tun haben. die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Kapitel 14 in der zweiten Engelsbotschaft ist es ein Satz, der ein bisschen länger ist, aber es ist eine recht kurze Botschaft, die uns einfach nur feststellen lässt, da stimmt was nicht. Da gibt es ein System namens Babylon, etwas Großes, das jetzt im Abfall begriffen ist und er setzt sich immer weiter fort. Hier in Kapitel 17 merken wir, das setzt sich immer noch weiter fort und es nimmt an Dramatik immer weiter zu. Es wird jetzt hier noch ausführlicher, sehr deutlich gemacht, die ganzen Könige der Erde sind mit dir verbunden, haben Unzucht mit dir getrieben. Und diese Bilder sind leicht auszulegen, dazu braucht man nicht mal das Buch Daniel. Es genügt, in die prophetischen Bücher vor allem der Exilszeit hineinzuschauen und der Vorexilszeit in Jesaja, Jeremia, in Ezekiel. Und dann wird deutlich, dass Hurerei für geistlichen Abfall steht. Wir haben es hier mit einem Volk Gottes zu tun. Kapitel 12 hatten wir das schon, die Frau, die aber einen Abfall erleben wird, symbolisiert durch Hurerei, durch Prostitution. Und dieser Abfall, in welche Richtung geht er? In politische Richtung. Es wird hier ein Abfall zugunsten der Könige sein. Sie werden hier miteinander gewissermaßen Festgelage haben. Sie werden diesen Wein miteinander genießen. Abgötterei miteinander treiben. Da wird also das Volk Gottes sich von politischen Bestrebungen korrumpieren lassen und die Theologie damit verändern. Und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Jetzt haben wir schon einige Dinge, die uns bekannt vorkommen können. Die selektiven Verse, die wir jetzt miteinander betrachtet haben, genügen dazu. Wir sehen, die Frau sitzt einerseits an vielen Wassern, andererseits in der Wüste. Das ist merkwürdig. Normalerweise haben wir keine Wüste, wo es viel Wasser gibt, wenn es nicht gerade Salzwasser ist. Wir hatten schon einmal diese Kombination Wüste und Wasser in Kapitel 12. Da wurde viel Wasser von dem Drachen hinter der Frau hergeschickt. Hier haben wir die Kombination wieder. Damals hörten wir direkt darauf, wir haben es nicht gemeinsam gelesen, aber es wäre gleich im Anschluss gekommen, in Vers 18 würde es heißen, ich trat an den Strand oder auf den Sand des Meeres und dann Kapitel 13, Vers 1, was sieht er? Dieses gewaltige Tier, das aus diesem Meer heraufsteigt. Und das erinnert an Daniel 7, die Meere, die aus diesem aufgewühlten Völkermeer hervorsteigen und Weltreiche darstellen. Und dieses Tier in Kapitel 13, das kommt nicht unvermittelt und zufällig dort vor, das kommt, weil Satan jetzt sein Augenmerk gerichtet hat auf diese Gemeinde und die übrigen von ihrem Geschlecht. Wie würde er gegen sie kämpfen? Wie äußert sich sein Zorn konkret in der Geschichte? Kapitel 13 gibt uns die Antwort. Und jetzt hören wir hier in Kapitel 17, in Vers 3, wiederum von diesem Tier. Es hat Lästernamen, 7 Köpfe und 10 Hörner. Und wenn wir die Offenbarung durchgehen, dann hören wir von 2 Tieren, Kapitel 13. Nochmal eines, das so ein bisschen kryptisch, nur beiläufig erwähnt wird in Kapitel 11. Aber im Großen und Ganzen diese beiden von Kapitel 13 und das erste Tier und dieses, was wir hier haben, ist von der Beschreibung her das Gleiche, bis auf den Unterschied, dass wir hier von Scharlachrot hören. Aber die Lästernamen, die Köpfe, die Hörner lassen nur einen Schluss zu. Dieses Tier, das damals unmittelbar auf diesen Fokus auf die Frau und den Drachen folgte, ist das Tier, das uns hier gezeigt wird und das innerhalb der Kapitel 12 bis 17 und dem, was da irgendwie geschehen ist in der Geschichte, es geschafft hat, die Frau, die in Kapitel 12 noch gut dastand, zu einer Hure werden zu lassen. Irgendwie ist dieser Abfall herbeigeführt worden. Über diese Dinge habe ich vergangenes Mal schon mit euch gesprochen, mit ein bisschen anderem Schwerpunkt. Wir wollen uns heute ansehen, was denn in dieser Zeit geschehen ist. Dazu brauchen wir noch die Verse 4 bis 7. Die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Das erinnert schon sehr an Hesekiel 28, die Beschreibung Satans, der besonders schön geschmückt gewesen ist. Das erinnert durchaus auch an kirchlichen Prunk, vor allem in katholischer Kirche, aber nicht nur dort. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voller Gräuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Und sie hatte an ihrer Stirn einen Namen geschrieben, ein Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wir erfahren ja noch was, das wir gleich brauchen werden, wenn wir in die Geschichte hineingehen. Wir hören, Babylon ist nicht alleine. Babylon ist die Mutter der Huren, da gibt es viele andere auch noch. Wir hören von denen in keiner Vision, außer hier beiläufig. Sie steht repräsentativ für viele andere, die es ihr gleich tun. Sie ist die Mutter, bedeutet, da sind aus ihr heraus einige entstanden, entwachsen. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Wir werden gleich über katholische Kirche und Protestantismus reden, am Ende der 3,5 Zeiten. Ich möchte eines schon vorwegschicken. Ihr seht hier die Frau trunken vom Blut der Heiligen. Was wir so im Kopf haben und das auch stark geprägt von dem Buch Vom Schatten zum Licht von Ellen White ist, dass der Protestantismus quasi die Erlösung der Christenheit war. Für die Epoche, die dort beschrieben wird, ist das richtig. Was aber dort nicht näher beschrieben wird, ist, dass die Protestanten sehr bald auch so weit gegangen sind zu verfolgen. In Europa, auch in den USA, auch in Kolonialgebieten, die protestantisch geprägt waren, bis zur Todesstrafe. Wenn dort nicht so gelebt wurde, wie diese protestantische Kirche es sich vorgestellt hat. Es ist also durchaus auch im Protestantismus so gegeben, dass sie sich mit Blut der Heiligen befleckt hat. Interessant sind die nächsten Verse. Ich wunderte mich, als ich sie sah, mit großer Verwunderung. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt. Also hier muss man stocken, wenn man das liest. Wir sind inzwischen in Kapitel 17. Das bedeutet, wir haben schon 16 Kapitel hinter uns, in denen es eine Menge Gründe gab, sich zu wundern. Und doch nimmt Johannes quasi alles einfach hin. Und hier in Kapitel 17 plötzlich wundert er sich. Mit großer Verwunderung. Die ist so groß, dass der Engel das noch anspricht und sagt, warum wunderst du dich? Ich will dir erklären. Und dann spricht er von einem Geheimnis. Dieses Geheimnis wurde hier vorher schon erwähnt. Ihr seht es einmal hier oben, ein Geheimnis, und dann habt ihr hier unten nochmal das Geheimnis der Frau und des Tieres. Hier hören wir, dass die beiden was zusammen haben. Die haben ein Geheimnis, die beiden miteinander. Die Frau und das Tier, die sind nicht nur dadurch miteinander verbunden, dass die Frau auf dem Tier sitzt oder in Vers 7 dann formuliert, das Tier die Frau trägt. Das ist ja auch schon eine Verbindung. Das kann sogar eine existenzielle Verbindung sein, wenn man getragen wird von etwas oder jemandem. Die beiden haben auch noch ein Geheimnis miteinander. Und dieses Mysterium, dieses Geheimnis ist nicht irgendetwas. Geheimnis im Neuen Testament ist ein Codewort für ein anderes, uns sehr bekanntes Wort für Evangelium. Zum Beispiel Römer 16, 25, 26. Zwei Verse nimmt Paulus, um zu erklären, das Geheimnis ist der Heilsplan, der von Grundlegung der Welt an feststand, verborgen war, jetzt offenbart. Wir können ihn verstehen, in Jesus Christus offenbart, was Gott aus Liebe für die Menschen tun würde. Und wir hören von einem Gegenevangelium, einem Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Dort hören wir von dem Abfall, der kommen muss, bevor Jesus Christus wiederkommt. Von einem Mensch der Gesetzlosigkeit ist dort die Rede. Und dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das sich schon regt. Und hier hören wir von einem Geheimnis, das Frau und Tier miteinander teilen. Es wird um dieses gleiche Geheimnis gehen. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Ich werde euch später noch einen Text liefern am Ende dieser Predigt aus der Offenbarung, wo das dann auch sehr deutlich werden wird. Die beiden teilen dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und nun müssen wir uns noch Vers 8 ansehen. Jetzt spricht der Engel hier, um dieses Geheimnis zu offenbaren. Wir werden nicht die anderen Verse durchgehen. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Wir brauchen nur den Vers 8. Um jetzt nochmal diesen zeitlichen Anker zu erkennen. Wir haben den gesehen in Kapitel 12, wir sehen ihn in Kapitel 14, wir haben ihn auch hier in Kapitel 17, mehrmals sogar. Uns genügt jetzt hier dieser Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, werden staunen, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Das ist wichtig. Die Vision, die Daniel hier gezeigt wird, das ist ja nicht alles in seiner Zeit. Wir haben es mit Prophetie zu tun. Er wird in verschiedene Epochen hineingeführt und sieht Abschnitte in diesen verschiedenen geschichtlichen Teilen. Wir müssen uns also immer fragen, wenn der Engel ihn irgendwo hinbringt, welchen Teil der Weltgeschichte, die bis zur Wiederkunft sich erstreckt, welchen Teil sieht er jetzt gerade? Und hier in Kapitel 17 beginnt etwas Neues. Das Geheimnis Babylon soll ihm offenbart werden. Wir müssen uns also fragen, in welcher Zeit befinden wir uns mit Babylon? Ein Hinweis haben wir schon in Kapitel 12, nach den 3,5 Zeiten. Kapitel 14, die Stunde des Gerichts ab 1844. Und hier in Kapitel 17 gibt der Engel nochmal einen Hinweis. Als würden die anderen beiden nicht genügen. Er macht deutlich, dass wir hier auf der richtigen Fährte sind. Ich habe es hier schön mit Farben markiert, um es leichter zu machen. Und verglichen, ihr seht es hier mit Kapitel 13, Vers 3, weil wir hier so etwas ganz Ähnliches haben. Das Tier ist gerade nicht, sagt er. Aber es wird wieder kommen und wird zum Staunen führen. Und wenn man das liest in Kapitel 17, Vers 8, dann klingeln da ein paar Glocken, nämlich die von Kapitel 13. Dort hören wir in Vers 3, ich sah einen seiner Köpfe, nämlich von diesem Tier, das hier in Kapitel 17 schon erwähnt wurde, wie zum Tode geschlachtet. Es ist also gerade nicht. Da ist ein Kopf wie tot. Von der Bühne der politischen Weltgeschichte verschwunden. Ist gerade nicht sichtbar, steht nicht im Vordergrund. Und seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde staunte hinter dem Tier her. Die gleiche Abfolge. Da ist etwas gerade nicht, wird aber wieder sein und deshalb zur Verwunderung führen. Und da passt auch die Verwunderung von Johannes dann sehr gut rein. Wie kann das sein? Ich meine, dass Johannes sich eher verwundert, weil es so eine Veränderung bei der Frau gegeben hat. Dass sie so undankbar gewesen ist, wo Gott sie so lange versorgt und geschützt hat, sich dann auf dieses Tier einzulassen. Wie konnte sie so unvorsichtig sein? Und doch passt auch in diesem Kontext hier dieses Staunen so gut, denn genauso wird die ganze Welt staunen, wenn sie das Tier sehen, das so machtlos und kraftlos war und auf einmal wieder, jedermann meint, er muss zu ihm aufschauen, weil es so mächtig, so stark geworden ist. Dieses Tier in Kapitel 13, von dem dort die Rede ist, die historische Auslegung der Prophetie lässt nichts anderes zu, als diese gewaltige und mächtige Institution der römisch-katholischen Kirche darin zu sehen, die sich über diese lange Zeit und diese vielen Epochen, die Rede ist von sieben Köpfen, es geht um sieben Zeitalter, die sieben, die durch die sieben Gemeinden und Siegel und so weiter begleitet werden, über diese sieben Epochen erstreckt sich diese Macht der Kirche und zu einer Epoche in einem Zeitalter, ein Haupt ist wie tödlich geschlachtet. Es wird eine Epoche geben, in der diese Kirche, das Papsttum, ihre Macht verlieren wird. Und in der befinden wir uns hier in Kapitel 17. Die Phase des ist nicht. Die Phase der tödlichen Wunde, also 1798 und folgende Jahre. Und jetzt wage ich mich nicht genau festzulegen, wie lang exakt diese Phase ging, weil die Zunahme der Macht des Papsttums bis heute anhält. Und wir uns immer wieder verwundern, wie es noch mehr und noch stärker und noch weitergehen kann. Verglichen mit dem Mittelalter. Einem Innozenz im Dritten beispielsweise oder Gregor dem Siebten. Da haben wir noch ein Stück des Weges vor uns, bis wir dort gelandet sind. Aber wir haben schon eine ganze Menge im Vergleich zu 1798 und der Gefangennahme des Papstes aufgeholt. Gehen wir weiter zur Zeit des Abfalls. Was ist passiert 1800 und in den nächsten Jahrzehnten? Wir sind jetzt in der Zeit 1798 bis eigentlich bis heute, vor allem aber des 19. Jahrhunderts. Wenn wir von der Frauenoffenbarung 12 sprechen, dann reden wir dort von dem Protestantismus, so nennen wir das. Wir denken an Martin Luther, an die anderen Reformatoren, wir denken an die großen Freikirchen, die in der Zeit entstanden sind, wie Baptisten, Methodisten für große Erweckung gesorgt haben und als deren Erbe irgendwann auch wir als Adventisten. Auch wenn uns vieles unterscheidet von ihnen, ist doch vieles auch ihnen zu verdanken. Und wir fühlen uns durchaus auch stolz, auch zu Recht würde ich sagen, in dieser reformatorischen Tradition. Wir sehen diese Tradition aber nur bis 18. Jahrhundert, die Zeit des Pietismus, der Mitte des 18. Jahrhunderts immer mehr an Kraft verlor. Pietismus bedeutet, dass man noch felsenfest und überzeugt zur Heiligen Schrift als dem inspirierten Wort Gottes steht und sich daran ausrichtet. Zweite Hälfte 18. Jahrhundert haben sich die Dinge radikal verändert. Wir stehen hier in einer Zeit, in der die Aufklärung in der Wissenschaft so stark wird in allen Wissenschaftsbereichen, dass auch die Theologie sich dessen nicht mehr erwehren kann. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, von 1750 an, vor allem seit dem Erdbeben von Lissabon 1755. Das war ein Katalysator, der diesen Prozess enorm begünstigte und beschleunigte. In dieser Zeit bis zur Französischen Revolution hat sich im Denken, auch im theologischen Denken, so viel getan, dass wir sehen, dass die theologischen Fakultäten, die Lehrstühle, die Professoralen an den Universitäten immer mehr besetzt werden mit Leuten, die aufklärerisch gesinnt sind und das in die Theologie hineinbringen. Vor allem in Deutschland, was als der Leuchtstern und der Leuchtturm des Protestantismus, der Reformation und des Pietismus galt. Und genau dort, im Osten Deutschlands, in Halle, unweit von Wittenberg, dort wurde eine Universität gegründet, speziell für den Pietismus, um den hochzuhalten. Heute würden wir sagen, Pietismus etwa das, was wir unter evangelikal verstehen. Dort kam es zu einem Wandel im Lehrkörper, kam es vor allem dann zu einem Professor, Johann Salomo Semler, der in den 1770er Jahren ein fünfbändiges Werk herausgegeben hat, in dem er ganz offen Kritik am Kanon übt, an den Fehlern darin, an den Widersprüchen, und dem es gelingt, dass nicht nur in Halle, der Hochburg des Konservativismus, wenn man so möchte, dem Hochburg des Evangelikalismus, des Pietismus, das dort zu verändern, sondern in Gesamtdeutschland und schließlich im 19. Jahrhundert bis in die Kolonialgebiete hinein. Selbst die großen theologischen Fakultäten in Princeton, Yale und Harvard, die gegründet wurden als konservative Ausbildungsstätten für gute Pastoren in den USA. Selbst dort kam dieser Wandel hin, wenn auch mit einer Verspätung von etwa einem Jahrhundert. Dort hat man noch lange festgehalten an der historizistischen Auslegung der Prophetie, die wir heute nur noch wir pflegen. Damals war das ein Allgemeingut in den USA, etwa 100 Jahre nach Salomo Semler bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und in dieser Zeit bewegen wir uns, wenn wir von der Zeit des Abfalls im Protestantismus sprechen. Inwiefern Abfall? Diese Aufklärung hat dazu geführt, dass man die theologischen Schriften, die die Grundlage des Glaubens bilden, die Heilige Schrift, kritisierte, Frage stellte, Widersprüche suchte und vermeintlich fand. Es gibt drei Kernaspekte der sogenannten historisch-kritischen Methode. Es brauchte eine Weile, bis man das so formuliert hatte. Ich werde euch gleich ein Zitat geben von jemandem, der das 1908 erst geschrieben hat. Da kann man sagen, ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen und zur Blüte gelangt. Etwa ein Jahrhundert. Begonnen hat es hier schon um 1800. Jetzt wird gesagt, das ist auch der Stand bis heute im Protestantismus, auch wenn wir einen kleinen Schwenk wieder zurück zu mehr Glaubwürdigkeit der Bibel gegenüber sehen. Aber das ist eher dem Postmoderne geschuldet, dass man auch den Konservativen zugesteht, die Bibel für mehr als nur Menschenwort zu halten. Das erste Prinzip ist die Kritik. Die Bibel ist kein göttliches Werk, sondern menschlich und fehlerhaft, und daher muss sie grundsätzlich misstraut werden. Das zweite Prinzip ist die Analogie. Das bedeutet, es kann früher zu Zeiten der Bibel nur geschehen sein, was auch heute geschehen sein kann und beobachtet werden kann. Kann heute keiner übers Wasser gehen, konnte Jesus das damals auch nicht. Und das dritte Prinzip ist das Prinzip der Korrelation. Das bedeutet, alles, was wir beobachten, alles, was geschieht, ist auf natürliche Ursachen, auf Korrelationen, auf Kausalitäten zurückzuführen. Bedeutet, wenn wir in der Bibel vermeintlich ein Wunder vor uns haben, wird es eine natürliche Ursache geben. Das muss nicht übernatürlich sein. Das führte zu Entmythologisierung in der Bibel. Man versucht, die Legenden, die Mythen herauszuschälen und zu beseitigen. Man sucht nach dem Wort Gottes im Wort der Bibel. Das haben wir schon Ende des 18. Jahrhunderts in Halle und strahlt sich jetzt immer weiter aus. Möchte ich etwas vorlesen von Ernst Troeltsch über historische und dogmatische Methode in der Theologie, 1908 veröffentlicht in einer theologischen Zeitschrift. Er schreibt: Das ist die offenkundige, vor Augen liegende Wirkung der historischen Methode. Sie relativiert alles und jedes. Die innere Logik der einmal angewendeten Methode zwingt vorwärts, und alle von der Theologie aufgebotenen Gegenmittel, diese Methoden unschädlich zu machen, hier lesen wir zwischen den Zeilen, dass man sich immer wieder bemüht hat, in diesen Methoden nicht zu weit zu gehen. Und er sagt ganz ehrlich, das geht nicht. Das ist eine hermeneutische Grundannahme, die so fundamental ist, dass sie alles, was wir in der Bibel vorfinden, beeinträchtigen wird. Es gibt nichts, was noch stehen bleibt. Er ist ehrlich in seiner Aussage. Und seine Schlussfolgerung, werden wir gleich lesen, ist, dann müssen wir auch voll ernst machen. Entweder hü oder hot. Und da wir nicht zurück können und zurück zu dem, was Luther damals noch prägte, die Bibel als das inspirierte Wort, naja, dann müssen wir vollständig vorwärts gehen und sagen, wir haben es nur mit Menschenwerk zu tun. Also alle von der Theologie aufgebotenen Gegenmittel, die diese Methoden unschädlich machen könnten oder auf ein beschränktes Gebiet einzwängen wollen, zerbrechen unter den Händen. Gerade dem Bibelforscher und diesem gerade bei der konkreten Arbeit müssen diese Konsequenzen kommen. Wenn die Dinge so liegen, so bleibt nur eine Konsequenz übrig. Es muss voller Ernst mit der historischen Methode gemacht werden. Die historische Methode muss in der Theologie mit voller, unbefangener Konsequenz durchgeführt werden. Es besteht also die Forderung eines Aufbaus, eines Neuaufbaus der Theologie auf historischer, universalgeschichtlicher Methode. Diese Idee einer religionsgeschichtlichen Theologie. Und ihr merkt, er bringt es auf den Punkt. In einem schönen, kurzen Abschnitt macht er deutlich, die Bibel wird nun nur mehr als ein religionsgeschichtliches, als ein menschliches Werk betrachtet. Wenn man so möchte, ist das religiöse Geschichtsschreibung. Und genauso wird sie dann auch bewertet und behandelt. Was bedeutet das? Das bedeutet eine existenzielle Krise. Denn fundamentale Lehren der Heiligen Schrift sind dann nicht mehr haltbar. Dazu gehört die Schöpfung als übernatürlicher Akt Gottes, Existenz von Adam und Eva, von Satan und den Dämonen. Das Böse ist dann nur noch die Personifizierung des Nicht-Guten in uns. Wer überhaupt sagt, was nicht gut ist, existiert Sünde denn überhaupt noch? Sündenfall, Sintflut, Wunder, Jungfrauengeburt, Prophetie, die in die Zukunft weist. Prophetie geht dann nur noch als ein Begriff für das, was bereits geschehen ist und metaphorisch verarbeitet wird. Die Sinnhaftigkeit des Gebets wird in Frage gestellt. Es ist fortan nur noch etwas Eigentherapeutisches. Ich rede dann wie mit einem Therapeuten, aber es bewirkt ja nichts, weil Gott nicht übernatürlich eingreift. Wiederkunft, Auferstehung, ewiges Leben sind alles nur noch Worthülsen, die konkret nichts mehr bedeuten. Da landen wir, da stehen wir, wenn man ernst macht mit dieser Methode. Weshalb wir als Adventisten dazu Folgendes sagen. Ich gebe euch nur einen kurzen Abschnitt von einer sehr langen Erklärung dazu. Weil das immer mehr auch in unsere Gemeinde eingedrungen ist, an einigen Universitäten war es nötig, eine Stellungnahme zu verfassen. 1986 war es soweit in Rio de Janeiro. Folgendes wurde gesagt. In den letzten Jahrzehnten ist die sogenannte historisch-kritische Methode zur herrschenden Methode des Bibelstudiums geworden. Theologen, die mit dieser Methode arbeiten, tun es auf der Grundlage von Voraussetzungen, nach denen von vornherein die Glaubwürdigkeit von Wunderberichten und anderen übernatürlichen Ereignissen, wie sie in der Bibel erzählt werden, abzulehnen ist. Jeder Gebrauch dieser Methode, bei der Gottes Wort der menschlichen Vernunft untergeordnet wird, ist für Adventisten unannehmbar. Auch die sogenannten modifizierten Methoden. Ernst Troeltsch war ganz klar darin, ganz ehrlich. Es gibt keine Modifikation, es wird immer am selben Ende landen, ganz egal, wie sehr wir uns bemühen, das nur ein wenig einzuführen in unsere Anschauung, unseren Umgang mit der Bibel. Die historisch-kritische Methode schmälert die Notwendigkeit des Glaubens an Gott und des Gehorsams gegenüber seinen Geboten. Dazu kommt, dass diese Methode die Bedeutung des göttlichen Elements in der Bibel als eines inspirierten Buches, einschließlich der sich daraus ergebenden Einheit, herabsetzt und die apokalyptische Prophetie sowie die eschatologischen, endzeitlichen Abschnitte der Bibel geringschätzt oder missversteht. Was wir uns angeschaut haben im ersten Teil der Bibel, der Predigt aus der Offenbarung, das wäre nicht möglich mit dieser Methode, überhaupt keine Chance. Daher rufen wir adventistische Bibelstudenten auf, sich nicht auf die Voraussetzungen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen einzulassen, wie sie mit der historisch-kritischen Methode verbunden sind. Es kommen also zwei Dinge zusammen um 1800. Auf der einen Seite haben wir es mit einem Papsttum zu tun, das eine unwahrscheinliche Schwäche erlebt, die so markant ist, dass damals manche sagten, die katholische Kirche wird nie wieder aufkommen. Es gab Leute, die haben symbolisch einen Totengesang gesungen, die haben Gedichte geschrieben, die haben Totenklagen gehalten, die haben Grabsteine aufgerichtet auf die katholische Kirche, weil sie davon ausgingen, noch 1899 immer noch kein Papst gewählt, da kommt keiner mehr. Und 1815 in Wien bei der Neuordnung Europas nach Napoleon waren schon die ersten Abgesandten des Papstes wieder mit dabei und haben geschaut, wie Europa besten geordnet werden kann. Aber in dieser Zeit war es für den Protestantismus keine Gefahr mehr, sich dem Katholizismus anzunähern und auch eine Sichtweise der Bibel zu übernehmen, die aus deren Händen kam. Ich habe vorhin eines nicht erwähnt, Johann Salomo Semler, der damals sein Werk von der Kritik an dem Kanon herausbrachte, hat das aufgebaut auf ein Werk eines Jesuiten aus Frankreich, Richard Simon, der über die Kritik am Alten Testament schrieb und von seinen eigenen Genossen, von den Jesuiten verfolgt wurde, weil das so bibelkritisch war. Er hatte dieses Werk damals verfasst, um dem Protestantismus den Stachel zu ziehen, weil allen klar gewesen ist, solange die Protestanten die Prophetie hochhalten, wie das heute nur noch wir als Adventisten tun leider, solange wird der Katholizismus, das Papsttum, vor allem der Papst, immer der Antichrist sein. Also braucht es eine Methode, die Daniel und die Offenbarung komplett aushöhlen. Präterismus, Futurismus, alles in der Vergangenheit erfüllt oder nur ganz am Ende der Zeit, aber eben nicht über die Jahrhunderte erfüllt, wie wir das in Geschichtsbüchern nachlesen können und wie wir das auslegen können heute. Und dieser Richard Simon, der damals sein Werk unter Pseudonym herausgegeben hat, die Werke wurden verbrannt von den Jesuiten, einige wenige Exemplare sind erhalten geblieben, die kamen bis nach Halle und dort kriegt es ein pietistischer Professor in die Hand und baut es in sein eigenes Werk ein. Und infiltriert den gesamten Protestantismus bis in die USA innerhalb eines Jahrhunderts. Ohne diese göttlich-prophetische Autorität fehlt aber auch der Grund zur Trennung von der katholischen Kirche. Jetzt ist sie ja eh nicht mehr gefährlich. Zeit der tödlichen Wunde spielte dem Katholizismus auf lange Zeit und ihrem Machtanspruch sehr in die Hände, weil der Protestantismus keine Gefahr mehr sah und dann auch noch die biblische Autorität zur Trennung oder der Grund genommen war. Sola Scriptura, Tota Scriptura gibt es nicht mehr. Wir reden heute von einem Neu- oder Neoprotestantismus ab 1800. Im Adventismus, wenn wir von Protestantismus reden, meinen wir das, was vorher war. Martin Luther bis Pietismus. Aber das gibt es ja so heute nicht mehr, außer in den evangelikalen Freikirchen, die davon ausgegangen sind. Nicht in dem Protestantismus im Sinne der großen Landeskirchen. Dort wird die Bibel im Lichte professoraler Kritik verstanden, so wie zu Zeiten des Neuen Testaments durch die Brille der Pharisäer, im Mittelalter die Brille der Priester, der Tradition und des Papsttums. Und damit hat der Protestantismus sich ab 1800 in eine fundamentale und existenzielle Krise hineinmanövriert, aus der sie bis heute nicht herausgekommen sind. Wer aktuelle Publikationen der deutschen lutherischen Kirche sich anschaut, der wird diese Frage immer wieder sehen. Und die Antwort darauf ist am ehesten die karitative, die soziale Arbeit, die Liebeswerke. Aber nicht die Evangeliumsarbeit, nicht die Bekehrungsarbeit, nicht die Erweckungsarbeit, die es ursprünglich noch bis ins 18. Jahrhundert mal gewesen ist. Inzwischen wird die Kollaboration mit der katholischen Kirche als ein Anker gesehen, um inmitten all der gesellschaftlichen Wirren und vor allem des rapiden Mitgliederschwunds noch irgendwie Halt zu finden. Da stehen wir heute. Ich habe euch hier was mitgebracht. Die Mitgliederzahlen, die neuesten Zahlen habe ich euch hier unten hingegeben. Eine schöne Grafik der EKD gibt es nur bis 21. Die aktuellsten Zahlen sind dann nochmal andernorts veröffentlicht. Ihr seht, wir stehen bei nur noch 17,4 Millionen Mitgliedern in Deutschland, dem Land der Reformation, dem Land des Pietismus, von wo aus so viel Evangeliumsarbeit in alle Welt in die Kolonien gegangen ist. So viele Gründungen von Stützpunkten, von Kirchen, von deutschen Missionaren. Stichwort nur Ludwig Graf von Zinzendorf und was er erreicht hat von seinem kleinen Herrenhut aus. 17,4 Millionen ist Stand heute und die Prognose bis 2060, die letzten 2-3 Jahre hat man sich intensiv damit befasst und mit den Folgen daraus, die Prognosen sagen, nur noch 8 Millionen Protestanten. Also vergleich das mal mit 1960, das wäre etwa hier, wo wir bei 40 Millionen standen, auf 8 Millionen ist ein Fünftel. 80% verloren innerhalb von 100 Jahren, während gleichzeitig die deutsche Bevölkerung deutlich gewachsen ist gegenüber damals. Das sind die Prognosen. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen an deren Stelle, was macht man mit den Riesenkirchen? Was macht man mit den Schulen, mit den Fakultäten, den Universitäten? Was macht man mit den karitativen Einrichtungen, mit den allem darüber hinaus, seien es Bibelanstalten, Zeitschriften und so weiter? Ihr seht, dass wir ab etwa 2000 in Deutschland, dem Land der Reformation, kein protestantisches Land mehr sind. Und demgegenüber, und das ist ein ganz wichtiger Einblick, denke ich, der heute auf keinen Fall fehlen darf, demgegenüber die katholische Kirche. 1950, kurz nach dem Krieg, 25 Millionen, im Jahre 2021 21,6 Millionen. Welche Stabilität! Inmitten der Postmoderne, in Zeiten von Missbrauchsskandalen, in Zeiten von Säkularisierung, Verweltlichung, in Zeiten des Kommunismus über 4 Jahrzehnte immerhin. Und sie ist trotzdem so stabil in Deutschland. Es ist kein Wunder, dass der Protestantismus so sehr den Arm ausstreckt in Richtung Katholizismus. Nicht nur in den USA, das ist ein Thema für sich, sondern auch hier bei uns in Europa, vor allem in Deutschland, wo der Protestantismus immer sehr stark war. Zum Abschluss einige Zitate von Ellen White, die das Gelernte untermauern. Das klingt jetzt so, als hätte ich selektiv ausgewählt, das habe ich nicht. Ja? Sondern wo es einfach darum geht, wie identifiziert sie denn Babylon? Was nämlich häufig vorherrscht in unseren Gemeinden ist, Babylon ist gleich katholische Kirche. Das ist nicht richtig, aber auch nicht ganz verkehrt. Wir haben gesehen in Offenbarung 17, die beiden sind eng verbunden. Das Tier, das Papsttum, trägt die Frau Babylon. Die haben ein gemeinsames Geheimnis, Geheimnis der Gesetzlosigkeit und des Abfalls. Sie sind eng verbunden miteinander und verbinden sich dann noch, Offenbarung 17, Vers 12, mit den 10 Königen der politischen Macht. Die sind eng verwoben. Und wir müssen es doch prophetisch, eschatologisch auseinanderhalten. Babylon ist der abgefallene Protestantismus. Das Papsttum hat schon sein eigenes Symbol. Das ist das Tier. Die katholische Kirche reitet nicht auf der katholischen Kirche. Das macht keinen Sinn. Selected Messages Band 3 findet sich auch in Christus kommt bald, Seite 98. Die sogenannte christliche Welt wird der Schauplatz entscheidender Handlungen sein. Nach dem Beispiel des Papsttums, also nicht das Papsttum selbst, sondern nach dem Beispiel des Papsttums werden Menschen ausgestattet mit Regierungsgewalt Gesetze erlassen, die das Gewissen beherrschen. Das in der Bibel erwähnte Babylon wird alle Völker veranlassen, vom Zorneswein ihrer Hurerei zu trinken. Jedes Land wird sich daran beteiligen. Johannes sagt über diese Zeit, diese sind eines Sinnes. Es wird ein weltweites Bündnis sein. Große Einmütigkeit wird unter jenen herrschen, die Satan angehören. Und sie geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Offenbarung 17. Hier zeigt sich die gleiche unterdrückende Macht gegen die religiöse Freiheit. Die Freiheit nämlich, dass jeder Gott nach seinem Gewissen verehren darf. Wie sie sich beim Papsttum offenbarte. Ihr merkt, es ist nicht gleich das Papsttum. Aber es wird das Gleiche tun wie das Papsttum vorher. Als es damals jene verfolgte, die es wagte, sich den religiösen Bräuchen und Zeremonien der römisch-katholischen Kirche zu widersetzen. Kleine Fußnote, will jetzt nicht zu weit führen, aber genau das findet ihr auch in Offenbarung 13, Vers 15, das Bild des Tieres. Was tut es? Es will Anbetung und es verfolgt, wer nicht anbetet. Genau das, was das erste Tier in Offenbarung 13 auch getan hat, aber es wird jetzt durch dieses Bild geschehen. Das ist das, wovon wir hier auch reden und was wir uns in einer Woche im zweiten Teil dann konkret anschauen werden. Da werden wir angucken, was ist denn passiert im 20. und jetzt im 21. Jahrhundert. Denn hier bleiben wir erstmal stehen um 1900 herum. Weiter sagt sie, vom Schatten zum Licht, beziehungsweise auch in Christus kommt bald. Darüber hinaus wird das Volk Gottes in Offenbarung 18 aufgefordert, Babylon zu verlassen. Nach diesem Text müssen noch viele aus Gottes Volk in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Zweifellos in den verschiedenen Kirchen, die sich zum evangelischen Glauben befinden. Babylon ist abgefallener Protestantismus, aber noch ganz viele aufrichtig Gläubige darin. Viele protestantische Kirchen folgten dem Beispiel Roms und gingen eine ehrlose Verbindung mit den Königen auf Erden ein. Ungeachtet ihrer geistlichen Finsternis und Entfremdung von Gott befinden sich in den Kirchen, die Babylon ausmachen. Ich finde den Plural interessant. Es sind die Kirchen, die Babylon ausmachen. Wir haben in Offenbarung 17 gelernt, sie ist die Mutter der Huren. Da gibt es viele. Und tatsächlich sind aus dem Protestantismus, Martin Luther, wenn wir jetzt mal ihn als den Urtyp des Protestantismus betrachten wollen, sind sehr, sehr viele Kirchen entstanden. Die nahezu unzähligen Freikirchen, die wir heute haben. Die Kirchen, die Babylon ausmachen, noch treue Nachfolger Christi. Viele unter ihnen haben noch nie von den besonderen Wahrheiten für unsere Zeit gehört. Im Adventistischen Bibelkommentar Band 7, wo wir ja Zusammenstellungen Ellen White zu den verschiedenen Themen haben, hören wir, Gott klagt nach Offenbarung 14, Vers 8 Babylon an, denn sie hat mit dem Zorneswein der Hurerei getränkt alle Völker. Gott schuf die Welt in 6 Tagen, er ruhte am 7., heiligte ihn und sonderte ihn von allen anderen Tagen als seinen Tag ab, den alle Gläubigen zu allen Zeiten beachten sollten. Doch der Mensch der Sünde, das ist jetzt eigentlich ein Begriff aus 2. Thessalonicher 2, wo das Geheimnis der Gesetzlosigkeit vorgestellt wird, passt sehr gut hier. Der Mensch der Sünde oder der Gesetzlosigkeit, der sich über Gott erhob, der sich in den Tempel Gottes setzte und sich selbst als Gott ausgab, nahm sich vor, Zeiten und Gesetze zu ändern. Diese Macht veränderte den Ruhetag und setzte den ersten Tag der Woche an die Stelle des 7. Da redet sie von dem Tier. Aber jetzt kommt sie wieder zurück zur Hure Babylon und sagt, das wurde übernommen von diesem Tier, diese Gesetzlosigkeit. Die protestantische Welt hat dieses Erbe vom Papsttum übernommen und um es als heilig zu betrachten. Im Wort Gottes wird dies als Hurerei bezeichnet. Jetzt haben wir es noch klar identifiziert. Es geht nicht einfach um die Konfessionen. Ist ja nichts verkehrt daran, dass sie sich vielleicht nach der Taufe benennen, Baptisten, oder nach der Methode der christlichen Lebensgestaltung wie die Methodisten. Das Problem ist, wie gehen sie um mit dem, was in der Bibel drinsteht, namentlich in den Geboten, ganz besonders dem Sabbat. Denkt dran, Kontext, erste Engelsbotschaft, Schöpfung und Gericht, Schöpfungsgedenktag, Sabbat. Deshalb macht das alles in dem Kontext einfach so wahnsinnig viel Sinn. Vom Schatten zum Licht noch einmal. Bis jetzt kann auch nicht gesagt werden, dass Babylon gefallen sei. Die erste Version dieses Buches kam 1888 raus, dann 1911 die Neuauflage, die wir jetzt immer wieder haben. Wir haben es also hier mit etwas zu tun, das deutlich nach 1844 liegt. Diese Botschaft des zweiten Engels währt also über längere Zeit. Das macht sie hier deutlich. Es ist ein Prozess. Es ist nicht nur in dieser Zeit, als diese Botschaft das erste Mal gegeben wurde. Es kann jetzt noch nicht gesagt werden, dass Babylon gefallen sei, denn sie hat noch nicht alle Bewohner der Erde mit dem Wein ihrer Hurerei betrunken gemacht. Weltlichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber den wichtigen Wahrheiten für unsere Zeit existiert und gewinnt in den Gemeinden der protestantischen Kirchen in allen Ländern der christlichen Welt immer mehr an Boden. Diese Kirchen schließt der zweite Engel in seine feierliche wie auch schreckliche Beschuldigung ein. Doch der Abfall hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht. Erst wenn dieser Zustand erreicht und die Vereinigung der Kirchen mit der Welt in der ganzen Christenheit abgeschlossen ist, wird der Fall Babylons vollständig sein. Dieser Prozess geht schrittweise voran und die Erfüllung von Offenbarung 14, Vers 8 liegt noch in der Zukunft. Und in Bilder vom Reiche Gottes sagt sie, über Babylon, das Symbol der abgefallenen Gemeinde, sagt er zu seinen Gerichtshelfern, ihre Sünden reichen bis an den Himmel. Und Gott denkt an ihren Frevel. Sie wird also auch sehr deutlich, Babylon ist die abgefallene Gemeinde, von der wir in Kapitel 12 gehört hatten. Noch kurz diese hier. Babylon hat mit dem Zorneswein der Hurerei alle Völker getrennt. Wie geschieht das? Indem Menschen gezwungen werden, einen gefälschten Ruhetag anzunehmen. Oder wenn Gottes Gesetz durch menschliche Verordnungen endgültig für nichtig erklärt wird. Und dann fügt sie noch eines mit hinzu. Es geht also maßgeblich um den Sabbat. Aber dann kommt an einer Stelle, hier Selected Messages Band 2, noch Folgendes hinzu. Was ist unter dem Symbol des Weines dargestellt? Nichts anderes als die falschen Lehren. Babylon hat der Welt beispielsweise anstelle des biblischen Sabbats einen kirchlichen Feiertag untergeschoben. Und zweitens, es hat eine uralte Lüge Satans wieder aufgegriffen, indem es die Leute glauben macht, der Mensch habe von Natur aus eine unsterbliche Seele. Babylon hat die Welt mit Lehren überschwemmt, die nicht von Gott kommen. Und das sind die mächtigen Missionsbestrebungen des Protestantismus, der ganzen Freikirchen, die das in alle Welt hineingetragen haben und sich hier nicht reformieren wollten, um sich vom Katholizismus zu distanzieren. Auch hier seht ihr das noch einmal. Hier ist die Rede davon, dass unter Babylon die Kirchen zu verstehen sind, die die Botschaften der drei Engel nicht angenommen haben. Wo ein falscher Ruhetag über den Sabbat erhoben wird, den der Herr gesegnet und den Menschen gegeben hat, wo die Unsterblichkeit der Seele gelehrt wird, da kann man von dem berauschenden Wein Babylons sprechen. Wo man sich der Wahrheit widersetzt und an Irrlehren festhält, da wandelt sich eine Kirche zu Babylon, indem sich Herrscher, Kaufleute und Kirchenführer zu einer unheiligen Einheit zusammenfinden. Es geht also nicht so sehr, denn im letzten Satz ist es noch wichtig, darum, dass diese Kirche administrativ mit Machthabern oder irgendwie mit irgendwelchen Businessleuten groß Bündnisse eingeht. Nein, die sind da drin in diesen Kirchen und die bringen die Lehren dieser Kirchen in die Geschäftswelt und in die Politik mit hinein. Die großen mächtigen Geschäftsmänner, die großen mächtigen Politiker sind Teil dieser Kirche. Das ist hiermit gemeint. Es geht nicht um Bündnisse zwischen einer Freikirche und wem auch immer. Und damit kommen wir zum Ende. Letzte Folie zu diesem Thema. Offenbarung 18, der laute Ruf des vierten Engels. Wir haben schon von diesem gemeinsamen Geheimnis gehört in Kapitel 17. Der Engel spricht von dem Geheimnis, das die Frau und das Tier haben. In Kapitel 18 hören wir, was dieses Geheimnis auf den Punkt gebracht ausmacht. Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, und diesmal ist es eine große, eine laute, eine mächtige Stimme, die die ganze Erde erzittern lässt. Wir sind jetzt hier ganz kurz vor der Wiederkunft. Jetzt muss sich wirklich jeder entscheiden, weil der Abfallsprozess im Protestantismus so weit fortgeschritten ist, dass die Letzten endgültig rausgerufen werden, bevor die letzten Plagen fallen. Erinnert euch die Einleitung, Kapitel 17, Vers 1, es ist der Engel, der die 7 Plagen hatte. Deshalb muss der Engel hier jetzt so laut rufen, damit diese Plagen nicht die erfasst, die in diesen Kirchen eigentlich nichts mehr verloren haben, weil sie es besser wissen. Und hier geht es nicht um persönliche Befindlichkeiten, hier geht es nicht um Sympathien, weil mir dieser oder jener Pastor oder vielleicht die Kirchenbank oder das Kirchengebäude so gut gefallen, sondern weil die Lehren nicht stimmen. Weil es mit einer Kirche zu tun habe, die sich ganz offen, wider besseren Wissens, gegen den Sabbat, gegen die Schöpfung, gegen die Sterblichkeit der Seele, obwohl die Bibel sie so lehrt, entschieden haben. Und so sagt der Engel hier jetzt ganz deutlich: Ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr, aus Babylon hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeiten gedacht. Was sind diese Sünden? 1. Johannes 3, Vers 4, eine kurze und knappe Definition. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, das große Thema, auch in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das teilen diese beiden miteinander. In dem Sinne sind Papsttum und Protestantismus bis heute so eng miteinander verwoben, weil die Reformation nicht weiter fortgeschritten ist, weil die Gesetzlosigkeit nicht aufgegeben wurde, weil der päpstliche Sonntag nicht zurückgelassen und der biblische Sabbat trotz Verkündigung seit 1844 bis heute nicht angenommen wurde. Bis auf Einzelne, die sich dafür entscheiden, Gott sei Dank. Damit haben wir es also zu tun bei diesem Geheimnis. Und es wird deutlich hier in Kapitel 18, wir leben in der Zeit der Entscheidung. Wer nächste Woche mit dabei ist und sich den zweiten Teil anhört, wird feststellen, mehr denn je leben wir in der Zeit der Entscheidung. Im 20. Jahrhundert hat sich sehr, sehr viel getan im Sinne des Zusammenwachsens zwischen den verschiedensten protestantischen Kirchen und dem Papsttum. Vielleicht werden manche verwundert feststellen, Anfang des 20. Jahrhunderts war das noch gar nicht so. Wie deutlich die Päpste gegen die Ökumene damals gewettert haben, das werden wir uns anschauen. Und dann kommt es zu einer radikalen Wende, wie und warum werden wir uns ansehen. Und dann die Jahrzehnte bis heute hin, was hat sich seither getan, wo stehen wir, was steht noch aus? Und dann wird deutlich werden, der laute Ruf des vierten Engels ist der Ruf, der heute erschallen muss. Wir müssen deutlich machen, dass die Menschen sich zu entscheiden haben. Für die Lehre, die biblisch ist, oder für die Lehre, die babylonisch ist. Für die Gebote Gottes oder die, die von Menschen über Jahrhunderte in Form des Papsttums eingeführt und in Gestalt der protestantischen Kirchen leider bis heute weitergeführt wurden. Ich lade euch alle ein, dabei zu sein, wenn wir nächste Woche dann in die Geschichte tiefer einsteigen. Ich wünsche euch, dass ihr festhaltet an dem, was wir als protestantisches Erbe haben. Nicht, was heute Protestantismus leider geworden ist. Dass ihr festhaltet an dem, was Martin Luther und seine Mitstreiter geprägt haben. Sola Scriptura und auch Tota Scriptura, die gesamte Heilige Schrift. Dass ihr nicht anfangt zu suchen, was ist wirklich das Wort Gottes im Wort der Bibel, was den Protestantismus seit 1800 bis heute so stark beschäftigt. Dass es dann so wird, dass man, wie bei den Rabbinern früher, der eine hat den Nachfolger, der andere hat den Nachfolger in verschiedenen Auslegungen, dass es bei uns auch irgendwann so wird, wenn man sagt, ich halte mich an den Professor und der hält sich an den Professor in seiner Auslegung. Dass wir festhalten an der gesamten Heiligen Schrift in ihrer göttlichen Inspiration, in ihrer klaren, deutlichen, eindeutigen, unfehlbaren Wegweisung, auch für die heutige Zeit. Und dass wir dann auch klar interpretieren können, wo wir uns heute befinden und welche Fehler wir nicht machen dürfen. Und darüber reden wir dann nochmal vertieft nächste Woche. Gott segne euch. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.